Liebe Zuhörer, es ist uns als Missionswerk Mitternachtsruf eine große Freude, Sie zu unserer heutigen Sendung begrüßen zu dürfen. Es spricht heute Marcel Malgo zu Ihnen und sein Thema lautet Der 12-jährige Jesus im Tempel. Doch vorher hören Sie eine Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Heute Morgen haben wir die Freude, dass uns Marcel Malgo die Botschaft weitergibt und sein Thema lautet Der 12-jährige Jesus im Tempel. Ich möchte nun dazu die Schriftlesung vornehmen und ich bitte Sie aufzustehen. Und zwar lese ich aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 2, Lukas Kapitel 2, die Verse 42 bis 52. Lukas 2, Vers 42 bis 52, für diejenigen, die das auch nachschlagen möchten. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach Gewohnheit des Festes hinauf. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre unter den Gefährten, zogen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es begab sich, nach 3 Tagen fanden sie im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sprachen, entsetzten sie sich, und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam gen Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Bis soweit das Wort Gottes.
Ich möchte noch einmal beten und dann kommen wir zu unserem Thema. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Herzenskundige bist. Du siehst ja in erster Linie die Herzen an und du siehst, wie wir hier gekommen sind heute. Und ich danke dir, dass wir jetzt unser Herz öffnen dürfen und einfach sagen dürfen, Herr, nimm du jetzt ganz Besitz. Auch währenddem wir jetzt diese Botschaft miteinander durchnehmen. Nimm du ganz Besitz von uns und tu du ein wunderbares Werk der Gnade heute Morgen in unserer Mitte. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir so gut haben bei dir, dass wir uns so versammeln dürfen, so ganz frei, Herr Jesus, ohne Zwang, ohne Ängste, und dass du da bist. Und ich bitte dich, segne uns jetzt diese Stunde in ganz besonderer Weise. Danke, Herr, dass du jetzt da bist. Du großer Herr, unser König. Amen. So, unser Thema lautet heute der 12-jährige Jesus im Tempel. Ich denke, Sie wissen das, auch wenn Sie die Bibel einigermaßen kennen. Nach dem Gesetz Moses waren die Israeliten verpflichtet, dreimal im Jahr am Passa, am Pfingst- und Laubhüttenfest im Tempel zu erscheinen, um an der Festfeier teilzunehmen. Das können Sie nachlesen, 2. Mose 23, 5. Mose 16. Ausgenommen waren Minderjährige, Greise, Kranke und Sklaven. Eine buchstäbliche Durchführung war nicht immer möglich, und zwar, weil einige Israeliten einfach zu weit weg wohnten, unter anderem auch Josef und Maria. Man hat sich dann beschränkt auf eines der Feste. Man hat ein Fest, diese drei Feste gewählt, und das war dann der jährliche Jerusalem-Ausflug oder Jerusalem-Reise. Und offenbar haben Josef und Maria das Passafest gewählt, das meistbesuchte Pilgerfest, für ihren jährlichen Jerusalem-Besuch. Und da heißt es dann diesbezüglich in der Hans-Brunz-Bibel, in unserem Text Lukas 2, Vers 41. Jesu Eltern wanderten Jahr für Jahr nach Jerusalem zur Passafeier. Also war es das Passafest, das der Zweck ihrer jährlichen Reise nach Jerusalem war. Mit 12 Jahren, und ich denke, das ist auch allgemein bekannt, war ein Junge in Israel ein Sohn des Gesetzes. Und es wurde die Bar Mitzwa vergleichbar mit der Konfirmation gefeiert. Und von diesem Tag an war so ein Junge verpflichtet zur Teilnahme an Wallfahrtsorten. Also er musste mitreisen. Und Jesus war 12 Jahre, als er seine erste Reise nach Jerusalem unternahm. Er war schon in Jerusalem gewesen, als Säugling, als neugeborenes Kind. Aber hier mit 12 Jahren, es war seine erste bewusste Reise in die Stadt seines Vaters. Wie mag es ihn denn, Herrn Jesus, damals noch als Knabe, verlangt haben nach diesem Passafest? Wie mag sein Herz in heiliger Freude aufgegangen sein, als er mit der jubelnden, psalmsingenden Karawane hinaufziehen durfte in die Stadt Gottes? Jerusalem, wie muss es ihm zumute gewesen sein, als er zum ersten Mal die Mauern sah, die Stadt sah, den Tempel? Das war also die heilige Stadt, wo Gott sein Volk um sich sammelte. Das war der heilige Berg, von dem das Heil in alle Teile der Erde hinausgehen sollte. Ich denke, das hat den Knaben Jesus Christus sehr beschäftigt. Ich denke, nirgendwo fand sein Inneres so reiche Förderung wie hier. Und deshalb ist es kein Wunder, dass wir dann so unvermittelt lesen. Und als die Tage vorüber waren und sie nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und seine Eltern wussten es nicht. Ich werde diese Botschaft in zwei Teile unterteilen. Erstens, ein Wort an besorgte christliche Eltern. Wir haben hier viele Eltern unter uns, viele Familien in unserer Gemeinde, auch viele Großeltern, Tanten, Onkel. Es betrifft euch alle. Wenn ihr irgendwie ein Kind auf dem Herzen habt, ja, es betrifft euch alle. Also ein Wort an besorgte christliche Eltern und dann der zweite Teil, ein ernstes Wort an alle Kinder Gottes. Und als die Tage vorüber waren und sie nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Wir bleiben jetzt einmal ganz einfach bei der Tatsache, dass in unserer Geschichte ein Elternpaar den Griff auf ihr Kind verliert, weil sich dieses Kind ihrer unmittelbaren Obhut entzogen hat. Wir tun dies ungeachtet der Tatsache, dass Jesus Christus natürlich in erster Linie Sohn des Allerhöchsten ist, ja, Sohn Gottes. Und dann Sohn der Maria und des Josef. Und dass sein Bleiben in Jerusalem im Tempel natürlich eine ganz besondere Bewandtnis hatte, das ist klar. Aber wir blicken jetzt in erster Linie heute nicht auf Jesus, den Sohn Gottes, sondern wir blicken auf Jesus, den 12-jährigen Sohn von Josef und Maria, ein Kind, das einen Weg einschlägt, von dem seine Eltern nichts ahnen. Ganz nüchtern betrachtet ist das hier die Sachlage. Da ist ein Junge, 12 Jahre, er geht einen Weg und seine Eltern wissen es nicht. Liebe Eltern, klingt das ein bisschen verwandt? Ich denke, wenn wir die Geschichte erst einmal so betrachten, dann tut sich für uns ein alltägliches Phänomen auf, nämlich, dass Eltern irgendwann wirklich nicht mehr genau wissen, was ihre Kinder tun. Es kommt der Moment. Im Leben eines jeden Kindes kommt einmal der Tag, das ist einfach so, wo seine Eltern nicht mehr so ganz mitbekommen, wie es innerlich wirklich um ihn steht. Vater und Mutter können nicht mehr genau erfassen, oder sagen wir, ganz genau erfassen, was in ihm vorgeht, wie es manche Dinge verarbeitet, was in der Tiefe seiner Seele sich abspielt. Man hört zwar manche Eltern sagen, das habe ich schon gehört, vor allem Mütter, ich weiß genau, was sich in meinem Kind abspielt, ich blicke da durch. Ich weiß genau, was da abgeht, aber oftmals ist das vielleicht nur ein Wunschdenken, denn in diesem Grunde kommt der Moment, wo auch die besten Eltern nicht mehr ganz nachvollziehen können, was sich nun tatsächlich in ihrem Kinde abspielt. Und dann geschieht das, was hier geschehen ist, bei Maria und Josef. Ja, eine ganz normale Familie, ein 12-jähriger Sohn. Der Knabe Jesus bleibt ganz einfach in Jerusalem und seine Eltern wissen es nicht. Das müssen Sie jetzt vor Augen haben, darüber reden wir. Seine Eltern wussten es nicht. Das ist es doch, was auch heute in dieser Zeit manches christliche Elternpaar irgendwann überkommt. Vielleicht ist es ihnen schon passiert, weil es offensichtlich wird, dass sie ihre Kinder nicht mehr so ganz durchschauen. Manche Eltern fragen sich dann, und ich denke, die Frage kennen wir alle, wie sieht es denn nun mit dem Glauben wirklich aus bei meinem Sohn, bei meiner Tochter? Wie sieht es aus mit dem Glauben? Was ist geistlich wirklich da? Was empfindet mein Kind in dieser und jener Sache? Ich weiß es nicht mehr so genau. Früher, als sie klein waren, die Kinder, man konnte ihnen tief in die Augen blicken und man wusste Bescheid. Das ist vorbei, wenn sie größer sind. Und man fragt sich manchmal, was sind die Gedanken jetzt? Die tiefsten Gedanken meines Kindes in diesem Augenblick. Und oftmals bleibt die Antwort aus. Oftmals haben Eltern mit Schmerzen feststellen müssen, wir haben unsere Kinder nicht mehr im Griff. Wir wissen nicht, was sie denken, wir wissen nicht, was sie empfinden, wir wissen nicht, was sie glauben. Maria und Josef wussten nicht, was Jesus tat. Er blieb einfach in Jerusalem. Ein 12-jähriger Junge. Vielleicht sitzen hier Eltern, die inmitten dieser 3 Tage der Ungewissheit stecken, in denen Josef und Maria waren. Das heißt, sie befinden sich in einem Zeitabschnitt, wo sie große Fragezeichen haben in Bezug auf eines ihrer Kinder oder vielleicht mehrere, denn sie merken, der Griff ist weg, der Zugang ist weg. Wenn solche Eltern hier sitzen, sie befinden sich in diesen 3 Tagen der Ungewissheit, bitte ich Sie jetzt Folgendes zu tun, ja? Das ist eine positive Botschaft, die ich verkündige. Sie werden es merken. Ich bitte Sie, Folgendes zu tun. Betrachten Sie jetzt einmal ganz genau die Umstände um Josef, Maria und dem Knaben Jesu. Was hat sich da ereignet? Was war da wirklich los? Betrachten Sie mit mir zusammen ganz genau die Umstände. Und Sie werden eines entdecken. Das Kind Jesu war zwar weg, 12 Jahre, einfach so. Es wurde schmerzlich vermisst. Eltern suchten es schmerzlich, aber am Ende dieser ganzen Sache sah die Situation viel besser aus, als man sich je hätte erahnen können. Ich kann mir vorstellen, Sie sicher auch, dass Maria und Josef die schlimmsten Ahnungen hatten. Ja? Das kennen wir Eltern doch. Schon eine Stunde zu spät. Wo steckt er? Was machen die? Warum sind die so spät? Jetzt müssen wir meine Tochter fragen, die kann ein Lied davon singen, wie der Papa manchmal aufgeregt ist, wenn sie zu spät von der Jugendgruppe kommt. Und ich denke, Maria und Josef hatten die schlimmsten Ahnungen. Sie hatten vielleicht die schrecklichsten Bilder vor sich. Aber nichts von dem allen war geschehen. Nichts von dem, was sie sich vielleicht ausgedacht haben, war traurige Wahrheit geworden. Nein, als sie endlich ihren 12-jährigen Sohn nach 3 Tagen fanden, ging es ihm nicht nur gut, sondern sehr gut, ausgezeichnet, besser als je zuvor. Sie haben einen anderen Jesus gefunden, ein anderes Kind, vielleicht gereifter, Erfahrungen gemacht und so weiter. Es ging ihm so gut. Schauen Sie, es steht so einfach und doch so eindrücklich, wuchtig beschrieben, ja, hier in unserem Text. Da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte, ja, was konnte dem 12-jährigen Jesus besser geschehen, als dass er sich im Tempel inmitten der Gesetzeslehrer aufhielt? Nein, es gab nichts Besseres für ihn. Was war das Problem? Das Problem war, dass seine Eltern das nicht wussten. Während dieser 3 Tage, sie hatten keine Sicht auf nichts, nicht auf die Gegenwart, nicht auf die Zukunft. Sie wussten nicht, wie endet das. Sie waren nur da in diesen 3 Tagen. Verzweiflung, Angst. Sie waren in großer innerer Not. Und nach diesen 3 Tagen, sie finden ihn. Es geht ihm besser als je zuvor. Auch heute machen sich manche Eltern Sorgen um ihre aufwachsenden Kinder, ich habe es Ihnen schon gesagt, weil man sie einfach nicht mehr so durchschaut, wie es einmal gewesen ist. Und dabei kann es vorkommen, dass Eltern sich Dinge ausmalen, die nie eintreffen. Dabei denken sie an Dinge, was vielleicht geschehen könnte, wie es aussehen könnte im Herzen ihres Sohnes, ihrer Tochter. Und sie kommen vielleicht auf abwegige Gedanken und das alles kommt vielleicht nie so weit. Ich möchte allen besorgten Vätern und Müttern Folgendes sagen. Also solche, die momentan in diesen 3 Tagen sind. Sie sind vielleicht in diesen 3 Tagen, ja, der Ungewissheit. Was ist los, fragen Sie sich. Wie geht es weiter? Wie kann ich mein Kind erreichen? Was macht es? Wie sieht es geistlich aus? Wie sieht es innerlich aus? Wie ist die Verbindung zu Jesus? Und so weiter. Wenn Sie sich diese Dinge in diesem Moment fragen, dann möchte ich Sie ermutigen und Ihnen das sagen. Vielleicht kommt alles ganz anders, wie Sie sich jetzt vorstellen. Ihr müsst das einfach sehen. Ja? Im Zusammenhang. Maria und Josef. Sie sahen nicht, wo Jesus war. Sie wussten nicht, was er machte. Sie sahen nicht den Reifeprozess, den er durchmachte, da zwischen den Lehrern. Diese wunderbare Erfahrung. Sie sahen nur das, was sie jetzt vor Augen hatten. Die Angst, diese Ungewissheit. Das war, was sie sahen. Und dann haben sie ihn gefunden. Und es war besser bestellt um ihren Sohn als je zuvor. Sie sollten mehr zuversichtlich sein. Gläubiger Vater, gläubige Mutter. Sollten nicht gerade christliche Eltern, das sage ich uns allen, die wir Eltern sind, und Großeltern und Tanten und Onkel und so weiter und so fort, sollten nicht gerade wir christliche Eltern viel mehr Vertrauen ausstrahlen, wenn es um unsere Kinder geht? Sind nicht gerade Kinder von gläubigen Eltern, sind es nicht gerade sie, die unter einer ganz besonderen Verheißung stehen? Ist das nicht so? Wird nicht über sie, über Kinder in einem gläubigen Elternhaus explizit gesagt, dass sie durch den Glauben ihrer Eltern geweiht sind, geheiligt sind? Ja, steht das in der Bibel? Und ist das nicht sogar so, dass das auch dann gilt? Und wir haben einige unter uns, die betrifft das. Wenn nur ein Teil des Elternpaares gläubig ist, wenn nur ein Teil Jesus folgt, ihr Kind steht unter einer Verheißung. Es ist kein geringer als Paulus. Er sagt es so, ich lese jetzt die Menge-Übersetzung, aber alle Übersetzungen sagen, sind etwa gleich, aber Menge-Übersetzung ist hier sehr kräftig. Er sagt in Korinthern, in 1. Korinther 7, Vers 14, der ungläubige Mann ist durch seine Frau geweiht oder geheiligt. Die ungläubige Frau ist durch den gläubigen Bruder geweiht oder geheiligt. Und dann sagt er, sonst wären eure Kinder unrein und sie sind doch in Wirklichkeit geweiht, heilig. Das ist doch eine fantastische Aussage, oder nicht? Das sollte doch unser Vater- und Mutterherz ermutigen. Gerne erinnere ich Sie hier in diesem Zusammenhang an die bekannten Worte, die der Gefängniswärter hören durfte von Philippi. Der war auch ein Vater, der hatte Familie, er und sein Haus, nicht wahr? Er sagt ganz ängstlich, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und dann kommt die Antwort und viele kennen die Antwort. Paulus und Silas sagen ihm, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Apostelgeschichte 16, 30, 31. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Diese Worte sind auch an Eltern im Jahre 2005 gerichtet. Wenn sie von ganzem Herzen den Altar in der Familie gebaut haben, wenn sie Jesus dienen, wenn sie Jesus folgen, wenn Christus das Zentrum ist. Natürlich, ich muss das betonen, ja, dass hier niemand mit einer falschen Hoffnung nach Hause geht. Das ist kein Blankoscheck, der uns verspricht, automatisch kommt alles in Ordnung mit unseren Kindern. Das wäre ein Riesenfehler. Nein, nein, unsere Kinder müssen sich bekehren. Irgendwann müssen sie den Schritt tun. Sie müssen bewusst Jesus Christus annehmen. Das müssen sie selber tun. Vielleicht erinnern Sie sich an meinen Vater. Der hat in diesem Zusammenhang oft gesagt, Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder. Ja? Also auch meine Kinder, unsere Kinder, jedes Kind muss sich bekehren. Es muss selber zu Jesus kommen. Aber, und das müssen Sie sich jetzt merken, das ist die Botschaft für Eltern, die jetzt vielleicht in diesen drei Tagen sind, der Ungewissheit, Herr, was ist mit meinem Sohn, meiner Tochter? Hör jetzt zu, was ich dir sage. Wo Eltern, wo Väter oder Mütter oder auch alleinerziehende Mütter, wo sie in Christus einen heiligen Wandel führen, ist für die Bekehrung ihrer Kinder ein Fundament geschaffen. Das verspricht die Bibel. Sie sind geweiht. Im Glauben der Eltern. Sie müssen den Schritt noch tun. Oh ja, sie müssen sich selber bekehren. Aber da ist schon ein Fundament. Aufgrund des Glaubens der Eltern. Wo wiedergeborene Väter und Mütter täglich um ihre Kinder eine Gebetsmauer bauen. Sie täglich nach Golgatha bringen. Ist gemäß der Heiligen Schrift große Zuversicht angebracht. Ich sage Ihnen, mein Bruder und meine Schwester, wenn Sie jetzt in diesen Tagen, in dieser Periode stecken, Maria und Josef, drei Tage des verzweifelten Suchens, bitte lassen Sie sich nicht unterkriegen. Als gläubige Eltern haben Sie gewaltige Verheißungen, wie es jetzt auch aussieht mit Ihren Kindern. Ich erinnere hier an Noah. Ich sage Ihnen, das hat mich so erquickt gestern, das habe ich gefunden, das Beispiel Noah. Er war derjenige damals, von dem es heißt, Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel. Das wird nur von ihm gesagt, von Noah, dem Vater Noah. Hatte Kinder, hatte Schwiegertöchter, hatte eine Frau und so weiter und so fort. Nicht, dass jetzt seine Kinder und seine Frau nicht gläubig wären, das wissen wir nicht. Aber es wird explizit gesagt von Noah, Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Also der Vater, der Noah, war der Gottesfürchtige, hat den Familienaltar aufrecht gehalten. Ja, wer wurde jetzt alles gerettet damals? Wer? Ja, das wissen Sie natürlich. Da steht so schön geschrieben. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein Haus, denn ich habe dich gerecht gefunden vor mir zu dieser Zeit. Jetzt müssen Sie auf den Wortlaut achten. Gott sagt zu Noah, Noah, weil ich dich gerecht gefunden habe, dich, du, sollst du und dein Haus, Frau, Söhne, Schwiegertöchter, in die Arche gehen. Ihr werdet alle errettet vor der großen Flut. Ist das nicht ein fantastisches Beispiel? Das ist die Geschichte auch vom Gefängniswärter zu Philippi. Du und dein Haus. Ja, sie müssen sich selber bekehren, die Kinder. Aber wo gläubige Eltern sind, Mütter, Großeltern, Onkel, Tanten, die Kinder tragen, da ist ein Fundament geschaffen. Und ich möchte Sie ermutigen, Vater und Mütter, wenn es mit Ihren Kindern momentan nicht so gut bestellt ist und Sie haben Sorgen, Sie sind in diesen 3 Tagen, Sie wissen nicht aus und ein, bitte verzweifeln Sie nicht. Auch wenn Sie in diesen 3 Tagen des Suchens sind, wer sagt denn, dass Sie schlussendlich Ihr Kind nicht im Tempel wiederfinden werden? Das heißt, dass Sie einmal erleben dürfen, dass Ihr Sohn, Ihre Tochter wiedergeboren ist, Jesus nachfolgt, dass Sie erkennen dürfen, wie er in Gemeinschaft lebt mit dem Herrn. Wer sagt denn, dass Sie das nicht erfahren dürfen? Jetzt sieht es vielleicht dunkel aus. Oh, wir haben doch hier Beispiele in unserer Gemeinde. Junge Menschen sind zurückgekommen, einfach so. Warum? Weil man sie mit Seilen hierhin geschleppt hat. Nein, nein, nein. Da war das Wort, das war gesät in den Kinderjahren. Da waren Eltern im Hintergrund, da waren Tanten und Onkel und so weiter. Und man hat gerungen und plötzlich kommt das Kind zurück. Und es ist im Tempel bekehrt. Zugegeben, es gibt Fälle, die sind sehr schwer. Da weiß man ganz sicher, das Kind sitzt irgendwo in der Welt, es irrt herum in der Welt, es lebt ein sündiges, Gott fernabstehendes Leben und so weiter. Für solche Eltern sind die 3 Tage der Ungewissheit manchmal eine Zeit der großen Traurigkeit. Aber auch diese Eltern sollten nicht verzagen. Ich bitte Sie, verzagen Sie nicht. Denken Sie an den verlorenen Sohn. Kann man tiefer fallen als der verlorene Sohn? Und doch kommt eines Tages der Moment, dass sein Vater ausjubeln darf. Der Vater des verlorenen Sohnes bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße, bringt das gemästete Kalb, schlachtet es, lasst es uns essen und lasst uns fröhlich sein. Dieser mein Sohn war tot. Er ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden. Das ist doch eine Botschaft. Haben Sie sich schon einmal gefragt, weshalb hier in kürzester Zeit ein Gewand, ein Ring, Schuhe beschafft werden konnten und weshalb, wie bestellt, ein gemästetes Kalb im Stall war? Naja, sagen Sie vielleicht, dass im Orient war das so, man hatte alles vorrätig und so weiter. Ich weiß es nicht. War es vielleicht deshalb, weil der Vater diese Dinge vom ersten Tag an, als sein Sohn ihn verließ, bereitgestellt hatte? Warum? Weil er voller Zuversicht war. Er kommt zurück. Also eines wissen wir ganz sicher, das kann ich Ihnen beweisen. Der Vater in unserer Geschichte stand jeden Tag draußen vor der Tür, zu sehen, ob sein Kind heute nicht zurückkommt. Sonst hätte er den Sohn, als er kam, nicht vom Weiten erblicken können. Er stand vor der Tür. Lukas 15, Vers 20. Der Sohn macht sich auf und kam zu seinem Vater. Als er noch sehr weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Er stand vor der Tür. Es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater in dieser Geschichte hat von Anfang an nicht gezweifelt. Mein Kind kommt zurück. Und ich frage Sie, kann man tiefer fallen als der verlorene Sohn? Ich denke nicht. Und er kam zurück. Und der Vater hat es geglaubt. Und er hat gewartet. Das gemästete Kalb war da. Sie, Vater, Mutter, Großeltern, Verwandte, ihr mögt euch vielleicht inmitten dieser 3 Tage der Angst befinden, des Suchens. Aber wer sagt denn, dass Sie Ihr Kind nicht eines Tages im Tempel wiederfinden werden? Das heißt, wer sagt es, dass sie nicht erleben werden, dass ihr Sohn, ihre Tochter, ein wiedergeborenes Kind Gottes geworden ist? Sie als gläubiger Vater, gläubige Mutter, haben die Verheißung, dass dies geschehen kann. Glauben Sie es, ja? Lassen Sie nicht ab zu beten und zu hoffen. Schauen Sie jeden Tag im Glauben danach aus, ob Ihr Kind heute zurückkommt. Machen Sie es. Sie werden es sehen. Einmal werden Sie es sehen im Tempel. gläubig. So, damit komme ich zu unserem zweiten Teil. Ein ernstes Wort an alle Kinder Gottes. Was war das höchste Anliegen unseres Herrn, als er sich hier auf Erden aufhielt? Was war sein höchstes Anliegen? Was hat ihn am meisten beschäftigt? Was denken Sie? Wissen Sie, nicht unbedingt Ihre Erlösung und meine, unsere Erlösung, das denken viele Christen. Ich glaube nicht, dass das das höchste Anliegen Jesu war. Sein höchstes Anliegen war was? Der Vater. Sein Vater war sein höchstes Anliegen. Er hat immer wieder proklamiert, Jesus, dass er und der Vater, dass sie in einer fantastischen, innigen Gemeinschaft standen. Er und der Vater. Er hat immer wieder gesagt, der Vater in mir, ich im Vater. Zum Beispiel im Johannesevangelium. Ich und der Vater sind eins. Damit ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist, ich in ihm. Wer mich sieht, sieht den Vater. Sie kennen diese Stellen, ja? Darüber hat er so oft gesprochen, auch an anderen Orten, proklamiert. Der Vater, der Vater, der Vater. Deshalb ist es so schwer, ja, wenn man ihn dann rufen hört am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Stellt euch das vor. Er hat nicht einmal mehr nach seinem Vater gerufen. Zeitlebens sprach er über den Vater, am Kreuz sprach er nur noch über Gott. Der Richter, der Sünde nicht sehen kann. Also, das war das große Anliegen unseres Heilandes, der Vater. Immer wieder hören wir ihn darüber sprechen. Und wir sehen die Hingabe, die Jesus hatte zu seinem Vater. Und diese Passion, dieses Anliegen, hat den Herrn erfüllt von Kindesbeinen an. Er war ein Knabe von 12 Jahren. Da war er mit einem Wunsch erfüllt, mit einem Gedanken. Der Vater im Himmel. Gemeinschaft mit ihm. Und alles andere war in seinem Leben diese Sache unterworfen. Das war das Oberste, das Höchste in seinem Leben. Und deshalb war es für ihn mehr als selbstverständlich. Man hat nicht einmal darüber gesprochen mit seinen Eltern, mit seinen Ärzten. Es war mehr als selbstverständlich, dass er, als er endlich in Jerusalem gekommen war, dort blieb, so wie er es sagt, in dem, was seines Vaters war. Das war selbstverständlich. Der Knabe Jesus blieb in Jerusalem, seine Eltern wussten es nicht. Und wie selbstverständlich es für Jesus war, im Hause seines Vaters zu verweilen, zeigt nun den Fortgang unserer Geschichte. Nach 3 langen Tagen verzweifelten Suchens kommen Maria und Josef in den Tempel und finden endlich ihren Jungen. Nach 3 Tagen. Und das heißt, als sie ihn dann so sitzen sahen zwischen den Lehrern im Tempel, dass sie sich entsetzten. Ja, das war ein Schock. Und Maria hat diesen Schock, dieses Entsetzen hat sie in Worte gekleidet. Sie sagt dann zu ihrem 12-jährigen Jesus, sie sagt, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Also diese Eltern waren total durcheinander und verzweifelt. Wir sehen förmlich, wie Mutter Maria aufgelöst war nach diesen Nächten ohne Schlaf und Tagen ermatteten Suchens. Also wir würden heute sagen, die waren völlig entnervt. Am Ende. Und nun, wie reagiert derjenige, um den es hier geht? Oh, ich hoffe, Sie können ein bisschen Ihre Fantasie anwackern, ja? Ein bisschen nachdenken, das Bild vor sich sehen. Ja, wir haben es bereits gehört in der Schriftlesung. Der Jesus, der 12-jährige Junge, antwortet seinen Eltern, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr denn nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Ich denke, das war wie ein Keulenschlag für Maria und Josef. Es steht ja auch, sie verstanden diese Worte nicht. Aber in den Worten Jesu sehen wir was? Eine Art tiefe Verwunderung. Verwunderung. Großes Erstaunen über Josef, Maria, dass sie so denken. Hier waren 3 Menschen, kann man sagen, äußerst verwundert, fast ein wenig verletzt. 3 Menschen. Maria und Josef waren verwundert über das Verhalten ihres Sohnes. Jesus war verwundert über ihr Unverständnis. Wer hatte nun recht? Tja, Maria und Josef hätten als Eltern durchaus erwarten dürfen, dass der Knabe Jesus mit ihnen zuerst darüber reden würde und fragen, darf ich in Jerusalem bleiben? Und da hätten sie wahrscheinlich Nein gesagt. Aber für Jesus, und wir kommen hier in eine andere, ich würde fast sagen Abteilung, anderes Niveau. Für Jesus ging es um etwas, was alles andere bei Weitem überstieg. Er, der endlich in Jerusalem angekommen war, wollte bleiben in dem, was seines Vaters war. Das war heilige Priorität. Und für Jesus, und das sehen Sie auch in seinem weiteren Leben, alles andere war daran unterworfen. Sogar Gethsemane. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Alles, Vater, lege ich in deine Hände. Ja? Das war Priorität in seinem Leben. Das war das höchste Anliegen im Herzen Jesu. Seine irdischen Eltern hatten von ihrem Standpunkt aus gesehen, hatten sie wohl recht, denke ich. Ja? Also, dass die entsetzt waren, das können wir verstehen. Aber das Anliegen Jesu, es war ein ganz anderes Niveau. Es war etwas ganz anderes. Es wog viel schwerer. Hier werden wir mit einem geistlichen Gesetz konfrontiert. Und vielleicht müssen Sie sich das neu merken und in Ihrem Alltagsleben vielleicht neu anwenden. Es gibt viele gute Dinge. Es gibt viele vernünftige Dinge. Es gibt vieles, was sehr nützlich ist. Aber es gibt eine Sache, was alles übersteigt. Das ist die Gemeinschaft mit Gott. Und wir Menschen, auch von heute, wir Gläubige von heute, wir drehen das manchmal um. Wir tun das Nützliche. Wir tun Vernünftiges. Wir tun Gutes. Wir bemühen uns, Gutes zu tun. Wir sind vielleicht fleißig und so weiter. Aber das Höchste vernachlässigen wir. Gemeinschaft mit Gott. Jesus selbst hat diese Wahrheit ganz klar gelehrt. Als er auf die Frage, welches das höchste Gebot sei, antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Das ist das höchste und größte Gebot. Matthäus 22, 37, 38. Also er sagt es ganz klar, das ist das Höchste. Das ist das Höchste. Alles andere ist ihm unterworfen. Und später hat er auch ganz klar gelehrt, dass das ein Maßstab ist für seine Jünger. Was hat er seinen Jüngern gesagt? Und damit auch uns. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer Tochter oder Sohn mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Matthäus 10, Vers 37. Im Grunde genommen hatte Jesus Christus, damals als 12-jähriger Junge im Tempel, nichts anderes getan, als das, was er später klar lehrte. Das hat er damals in die Tat umgesetzt. Er hat seinem himmlischen Vater den ersten Platz eingeräumt, über dem seiner irdischen Eltern. Er liebte seine irdischen Eltern, oh ja, und er war ihnen dann auch ungehorsam, er war ihnen untertan. Vers 51 von unserem Text. Er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan, ja. Er hat sich gefügt und er hat sie geehrt. Aber als er in Jerusalem war, da sah alles anders aus. Da war etwas, das war weit wichtiger. Er wollte da sein, wo sein Vater war. In dem, er sagt es selber, in dem, was meines Vaters ist. Lukas 2, Vers 49. Er sagt Maria und Josef, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Sie hatten dafür kein Verständnis. Sie haben es nicht begriffen. Ich möchte es Ihnen allen sagen, mir, uns allen, ja? Für Kinder Gottes von heute gibt es eine klare Priorität. Eine klare Priorität. Und das ist Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten, mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Alles andere ist ihm unterworfen. Und wir leben heute in einer gefährlichen Zeit. Wir leben in einer gefährlichen Zeit. Wir sind so beschäftigt. Wir sind dermaßen angespannt. Wir haben dermaßen Stress. Nach allen Seiten hin. Dass das Wichtigste in unserem Leben fehlt. Prüfen Sie sich selber. Von Jesus lernen wir, dass er alles auf die Seite gelegt hat. dass er alles dem unterordnet hat. Denn jetzt war der Moment gekommen, wo er das tat, was für ihn das Wichtigste war, Priorität, zu sein in dem, was seines Vaters war, Gemeinschaft. Schauen Sie, es gibt vielleicht liebe Menschen in Ihrer Umgebung, die verstehen das nicht so immer. Warum liest er wieder in der Bibel? Warum macht er wieder stille Zeit? Warum ist er wieder in die Welt gegangen oder irgend sowas? Ich möchte es Ihnen aufs Herz legen. Wenn es geht um Gott, seinen Sohn, Gemeinschaft, muss alles andere weichen. Die Botschaft ist simpel und einfach, aber die Ausführung ist gar nicht simpel und einfach. Denn viele von uns tun das Gegenteil. Wir sind so mit allerlei Dingen beschäftigt. Wir kommen nicht dazu, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Aber für Jesus war das der erste Platz. Sogar höher als die Erlösung einer Welt. Jesus hat seine irdischen Eltern geliebt, ganz sicher. Das tritt zum Beispiel dann zutage, als er am Sterben war. Er hängt doch am Kreuz, er stirbt. Was macht er noch damals am Kreuz? Er ruft seinen Lieblingsjünger Johannes. Was tut er? Er sagt, Johannes, hier, meine Mutter ist jetzt deine Mutter. Ja? Er liebte seine Mutter. Johannes 19, 26, 27. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zum Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Er liebte seine Mutter. Aber schauen Sie, es gab Momente in seinem Leben, da hat er ganz klar Unterschied gemacht. Da wusste er, jetzt gelten diese Bande nichts. Familienbande, irdische Bande, fleischliche Bande. Er nahm keine Rücksicht. Warum? Es stand etwas Höheres im Zentrum. Gott. Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten. Da kam doch jemand einmal zu ihm und sagte, Matthäus 12, 47, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen. Sie wollen mit dir reden. Das ist doch schön, oder? Dann gibt er die Antwort. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und dann heißt es, und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe, da ist meine Mutter. Das sind meine Brüder. Und dann sagt er etwas. Und er kommt zurück auf seinen Vater. Er kommt zum Zentrum. Dann sagt er, denn wer den Willen tut, meines Vaters im Himmel, der ist Bruder, Schwester und Mutter. Matthäus 12, 48 bis 50. Jesus erklärt hier ganz klar, das sind die Prioritäten. Darum geht es in erster Linie. Direkte Abhängigkeit vom Vater im Himmel. Er ist wieder beim Zentrum. Hier galten diese Bande nichts mehr. Man würde sagen, komm jetzt, sei ein bisschen willfährig, ist immerhin deine Mutter. Nein, sagte er, es geht hier zu mehr. Es geht um einen Vater im Himmel, Gemeinschaft mit ihm. Meine Brüder und Schwestern, bitte, Sie müssen neu wählen, vielleicht heute. Sie müssen wählen, neu, um jeden Preis, die einzige wahre Priorität eines Christen in ihrem Leben zu handhaben. Und das ist, Gemeinschaft zu haben mit dem Allmächtigen, mit Gott. Zu sein in dem, was des Vaters ist. Wenn Sie das tun, dann erleben Sie Kolosser 3, Vers 3. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ich denke so oft über dieses Wort nach. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Herr, welch tiefe Worte. Wie ergreifend, wie die Gemeinschaft mit Gott hier beschrieben wird. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ich habe mir gestern noch Gedanken darüber gemacht. Ich dachte, vielleicht dürfen wir es so erklären. Es ist wie ein Schlupfwinkel, den wir uns vorstellen können. Ja, ein Schlupfwinkel. Darin können wir uns verbergen. Verborgen mit Christus in Gott. Und in diesem Schlupfwinkel kommt man ja nur durch Christus. Wir kommen zum Vater nur durch Christus. Mit Christus verborgen in Gott. Und dann dachte ich am Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich. Und hältst deine Hand über mir. Das ist Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten. Das ist Priorität. Das hat Jesus gesucht in seinem Leben. Das stand über allem. Über allem. Wie ist es in Ihrem Leben? Das ist die Frage. Wie hat sich das geäußert im Leben Jesu? Diese Gemeinschaft mit dem Vater, was ist das in Substanz? Was hat er getan? Ja, jetzt schaut euch mal an, wo Josef und Maria ihn finden durften. Ja? Wo haben sie ihn gefunden? Vers 46 von Lukas 2. Sie fanden ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern. wie er ihnen zuhörte und sich fragte, ja, Moment mal, was waren das für Lehrer? Keine Sekundarlehrer. Das waren Schriftgelehrte. Wir würden heute sagen, Bibellehrer. Das waren Gesetzeslehrer. Was wurde dort in diesem Kreis behandelt? Was denken Sie? Politik? Herodes neueste Errungenschaften? Nein, das Wort, die Propheten, Moses, das steht zwar nicht, aber ich versichere Ihnen 100%. Die haben gesprochen über Moses, die Propheten. Das wurde da gesprochen. Jesus fragt, sie antworten. Und dann gibt Jesus Antworten und sie verwundern sich. Also, wer saß da mitten, könnte man sagen, in der Atmosphäre des Wortes? Oder anders gesagt, was war das für ihn in Substanz, zu sein in dem, was meines Vaters ist? Was? Wort. Das Wort. Schauen Sie, der zwölfjährige Jesus ist ja nicht in Jerusalem geblieben, dann zum Tempel gegangen, um dort auf einer Marmorbank sich auszuruhen. Und die gab es dort, garantiert. Er ist da geblieben, sagt er, um zu sein in dem, was des Vaters ist. Und was war das in Substanz? Gemeinschaft mit seinem Vater durch das Wort. Das ist so ermutigend und erquickend, wenn man das sieht. Das war Gemeinschaft mit seinem Vater. Klar definierbar durch das Wort Gottes, das geschriebene Wort. Die haben Mose und die Propheten haben die besprochen. Im Zentrum war Jesus. Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Das Wort. Ich habe mit meinem Vater Kontakt. Wie? Durch das Wort. Und heute haben wir eine fantastische Bibel. Das Wort. Ich kann nicht genug sagen, hier auf dieser Kanzel, und das ist auch, wie soll ich sagen, das ist eine Botschaft von mir, die ich immer wieder verkündige. Ja. Bitte sucht den Herrn fleißig, intensiv. Da, wo er zu finden ist. Wo ist er zu finden? Im Wort. Sucht ihn im Wort. Habt Umgang mit Gott durch sein Wort. Für Jesus war es auch das. Ja. Als der zwölfjährige Jesus sich von seinen irdischen Eltern losmachte, im Tempel zu bleiben, als er sich aufmachte, um in dem zu sein, was seines Vaters war, suchte er die Gemeinschaft des Wortes. Dort im Tempel, inmitten der Gesetzeslehre, ging es um Moses und die Propheten. Das war das Thema, welches dort verhandelt wurde. Ich bitte Sie von ganzem Herzen, erwählen Sie aufs Neue diese Art, um mit dem Vater, dem Sohne, in tiefe Gemeinschaft zu kommen. Also dort im Tempel, inmitten der Gesetzeslehre, da ging es um Mose, die Propheten. Das war, was dort verhandelt war. Gemeinschaft mit dem Vater mittels des Wortes. Ich bitte Sie, das möchte ich ganz klar sagen, erwählen Sie aufs Neue, auf diese Art, mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Ja? Durchs Wort. Wagen Sie es, sich im Alltag loszurücken, diese Gemeinschaft zu suchen. Gehen Sie in den Tempel, so oft wie Sie können. Das heißt, suchen Sie Gott im Wort. Ja, und jetzt noch in aller Kürze, es gibt natürlich noch eine zweite Antwort, was es für unseren Herrn bedeutet, die innigste Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Was, das wissen Sie. Er betete. Er betete. Durch das Gebet hatte unser Herr viel Kontakt mit seinem Vater. Er betete morgens. Markus 1, Vers 35, am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete. Er betete abends, Matthäus 14, 23, als das Volk hatte gehen lassen, stieg er alleine auf einen Berg, um zu beten. Und er betete manchmal ganze Nächte hindurch, Lukas 6, Vers 12. Es begab sich zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging zu beten. Er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Man kann sich fragen, weshalb der Herr, der sagen konnte, wer mich sieht, sieht den Vater, es nötig hatte zu beten. Was denken Sie? Ich glaube, unter anderem wollte er damit untermauern und bestätigen, was sein wichtigstes Anliegen war. Ich und der Vater sind eins. Deshalb betete Jesus immer wieder zu seinem Vater. Deshalb suchte er ihn regelmäßig auf. Deshalb verlangte er immer wieder neu danach, diese herrliche Gemeinschaft von seiner Seite aus zu vertiefen. Ich frage Sie einfach am Schluss, Ist es nicht ihr Wunsch, ihr inniges Anliegen, eins zu sein mit dem Vater, wie Jesus es war? Dann fangen Sie an, ein Gebetsleben zu führen, beten Sie. Mein Vater hat mal gesagt, früher, ich kann mich erinnern, er hat gesagt, da ging es um die Frage, ja, wie soll ich denn beten, wie lernen wir beten? Dann hat er gesagt, beten lernt man, indem man betet. Amen, so was. Ja? Beten lernt man, indem man betet. Führen Sie ein Gebetsleben, fangen Sie an. Wenn sogar Jesus Christus, der im Vater war und der Vater in ihm, es als notwendig erachtete, ein intensives Gebetsleben zu führen. Wie viel mehr Sie und ich, nicht wahr? Wenn Sie den Vater kennenlernen möchten, mehr und mehr, wie er ist, und den Sohn, wenn Sie im Alltag erfahren möchten, was dieser Schlupfwinkel bedeutet, verborgen mit Christus in Gott, wenn Sie erfahren möchten, im Alltagsleben, denn dann, wenn es schwierig ist, was es bedeutet, von allen Seiten umgibst du mich, dann müssen Sie mehr beten. Einfach anfangen. Anfangen, den Herrn zu suchen. Aber vergessen Sie nicht, es war das Wort des Vaters, über das Jesus sprach, als er Maria und Josef sagte, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Er saß inmitten des Wortes. Also nehmen Sie bitte diese Botschaft mit. Diese zwei Dinge, Wort und Gebet. Es ist ganz simpel, ja. Sie wussten das. Tun Sie es auch? Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Der 12-jährige Jesus im Tempel. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!